DW Menschen und Märkte.
Autoaktionäre unter sich bei der VW-Hauptversammlung in Hannover. Rettende Ressourcen, die Öl- und Gasmesse in Teheran. Diese Themen hören Sie heute in unserem Podcast. Dann gibt's noch eine Reportage über einen der gefährlichsten Jobs der Welt. Nein, nicht Sprengmeister, sondern Sherpa. Ich bin Johanna Schmeller. Herzlich willkommen. Hannover ist eine mittelgroße Stadt in Deutschland. Mittelschön und mittelreich. Aber heute war der große Nachbar zu Besuch. Volkswagen sitzt in Wolfsburg und ist ein Hauptarbeitgeber der Region. VW hatte zuletzt wenig Gutes zu melden. Um 20% sind die Autoverkäufe in Brasilien im ersten Vierteljahr eingebrochen und in den USA sieht's momentan kaum besser aus. Doch dann dominiert ein ganz anderes Thema die Hauptversammlung. Aus Hannover, Hilke Jansen.
Die Zitterpartie ist überstanden. Volkswagen kann den schwedischen Lkw-Bauer Scania komplett übernehmen. Der Konzern hatte schon lange vor, seine beiden Lastwagentöchter MAN und Scania enger aneinander zu binden. Bisher hatten sich die beiden Nutzfahrzeugableger dagegen gesträubt. Jetzt kann VW bei Scania durchregieren und VW-Vorstandschef Martin Winterkorn freut sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
In der Folge unseres erfolgreichen Angebots erwarten wir im Durchschnitt ein langfristiges Synergiepotenzial von mindestens 650 Millionen Euro operativem Ergebnis, pro Jahr natürlich. Und zwar zusätzlich zu den bereits kommunizierten Synergien von mehr als 200 Millionen Euro, die wir bis Ende 2014 heben werden.
Zuerst muss VW allerdings kräftig investieren. Dass der Konzern gut 90% der Anteile an Scania besitzt, kostet rund 6,7 Milliarden Euro. Dafür will Volkswagen mit seiner neuen Lkw-Allianz aber kein geringeres Ziel erreichen, als an die Spitze der Nutzfahrzeugbranche zu kommen. Der hohe Preis für Scania, sagt VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh, sei absolut angemessen.
Wir wollen ja nicht auf dem Niveau bleiben, was wir im Moment haben, sondern wir wollen ja mehr LKWs verkaufen. Das ist ja Sinn der Sache. Also über das Thema gemeinsamer Einkauf, Entwicklung, aber dann vielleicht auch Nutzung von Modulen und so weiter, dann auch zu gucken, was man da das Maximale rausholen kann.
Auf der Hauptversammlung in Hannover zeigten sich viele Aktionäre mit der vollständigen Übernahme von Scania zufrieden. Volkswagen, so hieß es, habe nun ein Problem weniger. An anderen Stellen gibt es aber durchaus noch Schwierigkeiten. Ein Weltkonzern wie VW habe eben immer irgendwo Baustellen, sagt der Präsident des Aktionärsschützervereins DSW, Ulrich Hocker.
China ist auf dem Zenit. Die Wachstumsraten von über 7% sind gerade so gehalten worden. Also es war früher besser. Brasilien bricht zweistellig zusammen, der Umsatz. Da müssen neue Modelle her. Indien ist ein Markt, der nicht geeignet ist für die Luxuskarossen des VW-Konzerns. Da muss ein kleines Auto hin. Es wird da höchste Zeit.
Als weitere Herausforderung sehen die Aktionärsschützer auch die Baukastenstrategie des Autobauers. Bis 2016 sollen 4 Millionen Fahrzeuge aus dem VW-Konzern mit gleichen Teilen produziert werden. Das macht die Herstellung flexibler und billiger. Wie viel die Strategie genau einspart und welche Stolpersteine es gibt, auch dazu gab es in Hannover Fragen. Trotz aller Kritik räumen die meisten Aktionärsvertreter unterm Strich aber ein. Volkswagen geht es gut, die meisten Zahlen sehen erfreulich aus und auch die Dividende ist gestiegen.
Von der Mitte Deutschlands in den Mittleren Osten. Rund 1800 Firmen waren in diesem Jahr auf der Öl- und Gasmesse in Teheran vertreten. Die großen iranischen Firmen kamen nicht, dafür aber die von draußen. Ein Drittel der Aussteller kam in diesem Jahr aus dem Ausland, mehr als je zuvor. Und davon wiederum fast alle aus China. Einen Deutschen, der auf der Messe war, hat Reinhard Baumgarten getroffen.
Kai-Uwe Summerer war mit der Firma Vogelsang aus dem Ruhrgebiet als eines der wenigen deutschen Unternehmen auch dabei.
Der Druck ist natürlich da, der von den chinesischen Firmen kommt. Es wird sehr viel kopiert, es wird probiert, auch mit Fake-Produkten hier aufzutreten. Der Druck ist enorm, wobei im Iran will man Qualitätsprodukte haben und da scheitern die meisten dran. Das muss man auch ganz klar sagen.
Made in Germany zieht noch immer im Iran, auch wenn deutsche Produkte oft teurer sind als die Erzeugnisse der asiatischen Konkurrenz. Die Firma Vogelsang ist spezialisiert auf Korrosionsschutz.
Wir wollen also, ich sag mal, gerüstet sein für die Zeit nach den Sanktionen. Klar, man muss hier Kontakte schaffen, die pflegen und auch ausbauen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir riesige Umsätze machen werden. Das hängt von anderen Dingen ab, gerade von den Sanktionen ab.
Von heute an treten in Wien die Verhandlungen über das Atomprogramm in die entscheidende Phase. Bis zum 20. Juli soll ein dauerhaftes Abkommen stehen. Danach, So die Hoffnung im Iran. Werden die internationalen Sanktionen fallen und die Öl- und Gasindustrie bekommt frisches Geld aus dem Ausland. Der stellvertretende Ölminister Ali Majedi hofft auf Auslandsinvestitionen von 50 Milliarden Dollar. Hinzu sollen noch einmal 100 Milliarden Dollar aus iranischen Quellen kommen, damit die Öl- und Gasindustrie wieder Fahrt aufnimmt. Der Iran verfügt über die viertgrößten bekannten Öl- und die zweitgrößten Gasreserven. Ein Ende der Sanktionen und eine neue Offenheit gegenüber ausländischen Investitionen, so die Hoffnung vieler, könnten eine regelrechte Bonanza auslösen.
Wir hoffen sehr, dass sich das in die Richtung bewegt, dass wir wieder Geschäfte machen können, vor allem jetzt, weil wir hier im Iran sind. Und wir sehen ganz gespannt auf dieses Datum und hoffen, dass wir auf jeden Fall hier wieder loslegen und losstarten können.
Gegenwärtig exportiert der Iran noch 1,2 Millionen Fass Öl am Tag. 50% weniger als noch vor 2 Jahren. Die Sanktionen drücken nicht nur die Einnahmen, sie lähmen die gesamte Wirtschaft, stellt der Energieexperte Hatif Haeri fest. Die gesamte Industrie des Landes tätigt 20-25% ihrer notwendigen Investitionen. Alle warten auf die Aufhebung der Sanktionen, um den Rest des Geldes einzusetzen. Wenn die Sanktionen hoffentlich aufgehoben werden, dann wird der Iran einen wichtigen Platz hier in der Region einnehmen. Keiner der großen Ölmultis war vertreten auf der Ölmesse in Teheran. Für sie stehen die Zeichen noch immer auf Halt.
Surit hat den vielleicht gefährlichsten Job der Welt. Er ist Sherpa in Nepal, trägt für Touristen und Wanderer schweres Gepäck. So unsicher sein Job ist, so krisensicher war er lange, denn Reisende und Neugierige gab es fast immer genug. Dieses Jahr ist das anders. Er und seine beiden Brüder finden kaum noch Arbeit. Eine Reportage von Jürgen Webermann.
Jura, Surit und Tikaram brauchen eine Pause. Sie sind erschöpft. Ihr Gepäck haben sie auf dem Waldboden abgestellt. Es sind Bündel, so groß wie sie selbst.
Wir tragen jeder 60 Kilogramm hinunter ins Tal. Wir müssen das machen, für unsere Kinder, damit sie eine gute Bildung haben können.
Die drei Brüder sind einfache Träger. Sie kommen gerade vom Everest-Basislager. Sie schleppen ein komplettes Küchenzelt ins Tal. Die Küche wird in dieser Saison nicht mehr gebraucht am Berg. Die Tourenveranstalter haben die Everest-Besteigungen abgesagt. Für Juras, Tikaram und Surit ist das ein herber Schlag.
Wir gehen eigentlich pro Saison 12-mal hoch ins Basislager. Und jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Wir machen Verluste. Normalerweise würden wir noch einen Monat weiterarbeiten. Jetzt können wir gerade mal unsere Ausgaben für Essen und Schlafplätze decken.
Hunderte Träger wie Surit und dessen Brüder sind jedes Frühjahr für die Expeditionen unterwegs zwischen Lukla, einem kleinen Ort, in dem es einen Flugplatz gibt, und dem Basislager. Sie überwinden jedes Mal 2500 Höhenmeter und laufen bis zur völligen Erschöpfung. Am Ende bleiben gerade mal 30 Euro pro Tour, aber die harte Arbeit ist für die Männer der letzte Ausweg.
Ich war in Saudi-Arabien, in einer Großküche. 4 Monate lang habe ich keinen Lohn erhalten. Mein Pass nahmen sie mir auch weg.
Also ging Surit zurück in seine Heimatregion am Mount Everest. Dort sind die Sherpas, ein kleines Bergvolk, das ursprünglich aus Tibet stammt, zu Hause. Viele von ihnen arbeiten für die Tourenveranstalter am Mount Everest. Als einfache Träger stehen Surit und seine Brüder in der Hierarchie weit unten. Dabei könnten die Expeditionsunternehmen ohne sie nicht einmal das Basislager betreiben. Das Geld reicht kaum zum Überleben. Allein Juras muss 7 Familienmitglieder versorgen. Wie er das jetzt machen soll, ohne neue Aufträge, das weiß er nicht. Die Wohnung in einem ruhigen Viertel in Nepals Hauptstadt Kathmandu ist dunkel. Die Vorhänge sind zugezogen. In einem der Zimmer brennen Kerzen. Auf einem Tisch steht ein Foto. Davor kniet eine alte Frau. Sie wippt vor und zurück und klingelt dabei mit einem kleinen Glöckchen. Auf dem Foto posiert stolz ein Mann in roter Daunenjacke. Er steht auf dem Mount Everest. In der Hand hält er die Flagge Nepals. Die alte Frau ist versunken in Trauer. Ihr Sohn Dorji, der Mann auf dem Foto, ist tot. Erschlagen von der Eislawine im April. Dorji war Bergführer am Everest. Im Schlafraum hocken Dorjis Frau und die beiden Töchter. Sie beraten kurz, dann entscheiden sie, dass Doma für alle sprechen soll. Doma ist 23 und die ältere der beiden Töchter.
Im Winter war er im Westen Nepals schon einmal von einer Lawine begraben worden und musste hier ins Krankenhaus. Wir haben ihm damals gesagt, dass er nicht mehr zum Everest gehen soll. Aber er hat nicht gehört. Er musste einfach zurück in die Berge.
Dorji tat es, damit Doma und ihre Geschwister studieren können, vor allem Tsering, der Sohn, der gerade draußen mit anderen Jungs auf der Straße Cricket spielt. 14 Jahre ist er alt. Dorji wollte, dass er mal als Arzt oder Anwalt arbeitet, erzählt Doma. Nur eines sollte Tsering nicht werden, Bergführer im Himalaya. Doma selbst würde auch gerne studieren, aber ihr droht jetzt ein sehr nepalesisches Schicksal. Die Versicherungsprämie ihres Vaters, insgesamt 7.000 Euro, wird nicht lange für die Familie reichen.
Wir beiden Schwestern haben uns geeinigt, dass wir uns jetzt kümmern werden. Ich selbst werde das Geld verdienen, weil ich die Älteste bin. Meine jüngere Schwester soll studieren. Ich werde ins Ausland gehen und dort Arbeit suchen.
Jeder vierte Nepalese ist derzeit in Indien oder am Persischen Golf, um dort zu arbeiten und Geld nach Hause zu schicken. Insgesamt 6 Millionen Menschen. Die wenigsten werden gut behandelt. Doma weiß das. Als sie von ihrem Plan erzählt, laufen ihr Tränen über die Wangen. Im Stadtteil Butnat am anderen Ende Kathmandus wartet Norbu Sherpa vor einem buddhistischen Tempel. Norbu ist in der Szene sehr bekannt. Er begann als einfacher Träger wie Surit und dessen Brüder. Dann wurde er Helfer im Küchenzelt im Basislager. Später war er Chef einer Gruppe Sherpas, die die höher gelegenen Lager vorbereiteten und Touristen auf den Mount Everest begleiteten.
Alles war gut, als ich noch jung war. An Gefahren habe ich nicht gedacht. Ich habe nur daran gedacht, die Ladung nach oben zu schleppen. Ich war motiviert. Ich wollte, dass die Expeditionen erfolgreich sind, dass die Klienten auf den Gipfel kommen. Aber dann musst du miterleben, wie einer deiner Freunde stirbt. Oder ein anderer hat nach 15 Jahren keine Kraft mehr und wird von seiner Firma einfach links liegen gelassen, wie ein Pferd oder ein Lastesel.
Norbu hat in der Lawine im April seinen besten Freund verloren. Er hat genug vom Millionengeschäft am Mount Everest. Norbu betreibt jetzt eine kleine Trekkingfirma gemeinsam mit einer Schweizer Alpinistin. Norbu hofft jedoch, dass sich am Berg etwas ändert.
Die Regierung sieht jetzt zum ersten Mal, dass die Sherpa ihre Stimmen erheben und ihre Rechte einfordern. Sherpas brauchen das Recht, auch einmal Nein sagen zu können.
Surit und Tikaram wären schon froh, wenn sie überhaupt gefragt würden, ob sie am Everest arbeiten möchten. Sie träumen von einem Job als Bergführer, denn er bringt gutes Geld, das Zehnfache ihres jetzigen Gehalts. Als einfache Träger bleiben ihnen 300 bis 400 Euro pro Saison.
Wir könnten in der Küche in den Camps am Mount Everest arbeiten. Das Basislager zu erreichen, ist doch schon jetzt für uns kein Problem. Wir haben auch keine Schwierigkeiten mit der Höhenluft. Und ein bisschen Klettertraining, dann wäre auch der Gipfel drin.
Juras, der den Gipfelträumen seiner Brüder lächelnd zugehört hat, schultert wieder das schwere Gepäck. Der Weg ins Tal ist noch lang. Die drei Träger gehen aber davon aus, dass sie im nächsten Jahr wieder regelmäßig ins Basislager laufen werden, schwer bepackt, um mühsam ein paar Dollar zu verdienen. Denn die Touristen, sagen sie, werden schon wiederkommen zum höchsten Berg der Welt.
Das war eine Reportage aus Nepal von Jürgen Webermann, der die Sherpas auf ihrem anstrengenden Weg begleitet hat. Und das war's für heute vom Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Wenn Sie wollen, bis morgen. Tschüss, sagen in der Technik Christoph Grove und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Schmeller.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.